Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit
Carmen Schöngraf, Vorständin bei Ora Kinderhilfe International e.V., einem Kinderhilfswerk, das Entwicklungszusammenarbeit und Katastrophenhilfe in Afrika und Osteuropa leitet, gehört zu den mittelgroßen Hilfsorganisationen und ist in 12 Ländern aktiv.
Liebe Carmen, herzlich willkommen zum 52. Podcast und 4. Live-Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Du bist ganz kurzfristig für Serap Güler eingesprungen, die aktuell den Bundespräsidenten in die Türkei begleitet. Umso schöner, dass ich heute mit dir sprechen darf, weil wir sprechen über ein Thema, was in den letzten Tagen, seit dem 7. April vor allen Dingen, sehr stark auch in den Medien besprochen wurde. Und zwar der 30. Jahrestag des Genozids in Ruanda. 1 Million Menschen wurden ermordet, über 250.000 Frauen vergewaltigt. Was hat Ora Kinderhilfe, für die du geschäftsführend tätig bist, was hat diese Organisation mit so einem Riesenthema zu tun? Was macht ihr?
Also erstmal haben wir natürlich auf humanitäre Weise damit zu tun. Und das Zweite, wir haben seit 2006 damit zu tun, sind aber auch schon länger mit dem dortigen Projektpartner verbunden. Also wir helfen ungefähr 1000 Menschen am Tag. Diese Hilfe hat immer den Ansatz zur Selbsthilfe. Das stimmt gar nicht, es sind 1000 Familien, das muss man nämlich mal ungefähr mal 5 rechnen. Das heißt, 5000 Menschen dürfen wir dienen. Die sind in 8 Communities organisiert und wir machen ganz viel für die materielle Hilfe. Aber eigentlich machen wir noch mehr, wenn man den Impact betrachtet, für die psychologische oder seelische Hilfe. Weil das ist ein Volk, das nach dem Genozid hochtraumatisiert zurückgeblieben ist. Und es ist mir bewusst, dass der Begriff Trauma, der bekommt ja gerade so in Westeuropa so einen inflationären Touch. Ich rede aber nicht von dieser Art Trauma. Ich rede von sehr, sehr schweren Traumata. Ich kann auch direkt ein Beispiel nennen. Gerade letzte Woche ist mir ein Mann begegnet, der kann bis heute nicht den Duft von Fleisch ertragen. Das ist schwierig in Afrika, weil Vegetarismus ist da nicht so verbreitet wie in Berlin. Der muss also alles meiden, was mit Fleisch zu tun hat, weil er das nicht essen kann. Denn seine Familie gehörte zu denjenigen, die vor den Mördern, also diesen Hutu-Milizen, flüchten wollten. Sie sind zu den Nachbarn gerannt, haben dort um Asyl gebeten, also bitte lasst uns rein. Dann haben die Nachbarn gesagt, nein, das machen wir nicht, wir haben selber Angst, ihr müsst gehen, aber damit ihr nicht mit leerem Magen gehen müsst, geben wir euch noch eine Mahlzeit. Und die Mahlzeit bestand aus gegrilltem Fleisch, das der Junge dann praktisch in Todesangst gegessen hat. Der ist heute erwachsen und ist bis heute kein Fleisch. Andere Traumata äußern sich in Herzrhythmusstörungen, Kopfschmerzen, Albträume, Schlafwandeln und viele, viele weitere psychosomatische Belastungsstörungen. Für diese Frauen sind wir da, aber auch für Männer.
Vielen Dank. Du hast schon Hutus angesprochen. Mhm. Vielleicht ist es doch hilfreich, 30 Jahre sind eine lange Zeit. 1994, vor 30 Jahren, haben das alle mitbekommen, die damals schon Nachrichten geschaut haben zumindest. Aber viele haben es vergessen. Was war der Konflikt eigentlich zwischen Hutu und Tutsi?
Ich brauche eine kleine Sekunde länger, um das auszuführen, denn ein Völkermord entsteht ja nicht von heute auf morgen. Ursprünglich gab es nur Ruanda. Auch wenn man heute hinkommt, wird man sehr viel mit dem Satz empfangen, we are all Rwandans, there are no differences. Wir sind alle Ruander, es gibt keine Unterschiede. Durch die deutsche Kolonialmacht hat man angefangen zu trennen. Also man hat eigentlich viele, viele Ruander in verschiedene Einheiten unterteilt. Da hat man die Tutsi eingeteilt, die Hutu und die Twa. Die Tutsi waren die mit mehr als 10 Rindern, die Hutu waren die mit weniger als 10 Rindern und die Twa waren die mit gar keinem Tierbestand. Dann haben die Belgier als Kolonialmacht angefangen, das zu domestizieren. Dann kam die Rassenideologie dazu. Dann hat man physiognomische Unterschiede herausgearbeitet und hat lange, lange die Tutsi auch bevorzugt. Sie begleiteten alle wichtigen Positionen in der Politik, in der Gesellschaft und in der Wirtschaft. Mit der Unabhängigkeit 1962 änderte sich das und die Hutu-Regentschaft begann sozusagen. Und ich finde, an diesem Beispiel sieht man, dass Hass wirklich wie ein Krebsgeschwür ist. Das frisst sich einfach immer weiter fort, wenn man nicht dagegen vorgeht. Aus der jahrzehntelangen Unterdrückung der Hutu hat sich ein Hass gegen die Tutsi entwickelt. Und es gab immer wieder gewaltsame Ausschreitungen. Die wurden immer mal wieder auch niedergeschlagen. Aber es gibt fast keinen Ruander, den ich kenne. Ich war 10-mal im Land, der keine Fluchterfahrung hat. Mitte der 80er wurde wurde besonders dann nochmal der Hass gegen die Tutsi verstärkt. Es wurden besonders über Radiogeräte Propaganda gemacht. Es gab das in den Schulbüchern. Die Tutsi-Kinder wurden auf Extraschulen geschickt. Man durfte nicht auf derselben Bank sitzen. Das kennen wir ja in Deutschland. Und es wurde gezielt dafür gesorgt, dass eine Spaltung innerhalb der Gesellschaft stattfindet. Und mit dem Absturz der Präsidentenmaschine, in dem der burundische und der ruandische Präsident auf dem Landeanflug nach Kigali vom 6. auf den 7. April unterwegs waren, wurde der Genozid eigentlich losgeschlagen. Denn der war sehr lange vorbereitet worden. Da gibt es auch viele, viele Dokumente. Eine halbe Stunde später waren die ersten Straßensperren errichtet. Die Macheten waren da, wenige Pistolen waren da. Und dann begann eigentlich das Abschlachten.
Vielen Dank. Wir haben heute eine Situation in Ruanda. Das Land wird als die Schweiz Afrikas bezeichnet, was wahrscheinlich nicht nur mit den sauberen Straßen in Kigali zusammenhängt, sondern auch mit einer wirtschaftlich erfolgreichen Bilanz. Das Land hat sich in den letzten 30 Jahren sehr verändert. Ja. Und offiziell ist es gar nicht mehr erlaubt, von Hutu und Tutsi zu sprechen. Du hast bei einem parlamentarischen Gespräch erzählt vor einigen Tagen, dass du schon 10-mal in Ruanda warst in den letzten Jahren. Wie erlebst du das? Gibt es noch öffentlich für dich wahrnehmbar, gibt es da immer noch diese Feindseligkeiten in der Bevölkerung oder hat es da eine Versöhnung gegeben, die so tiefgreifend ist, dass das nicht nur an der Oberfläche, sondern auch tatsächlich im persönlichen Gespräch klar wird, hier gibt es diese Feindschaft nicht mehr, hier kann es nicht nochmal so einen Völkermord mit solchen grausamen Gewalttaten geben?
Also auf offizieller Ebene höre ich das nicht. Ich würde aber auch nicht sagen, egal wie oft ich dorthin reise, dass ich in einen ganz, ganz inner Circle komme. Das verhindert auch die Sprachbarriere und die Hautfarbe. Ich höre es nicht. Ich sag mal so, in privaten Gesprächen höre ich hier und da Bemerkungen. Das macht nicht unbedingt ein Feindbild oder ein Hass aus. Das ist einfach etwas, das Stereotype sich nicht so leicht abbauen. Also wir reden auch in bestimmten Kontexten immer noch von Wessi und Ossi. Das ist auch über 30 Jahre her. Und gewisse, Vorurteile ist fast zu viel gesagt. Gewisse Zuschreibungen in Wesen oder Art oder Persönlichkeitsmerkmalen, die findet man auch in Ruanda noch. Da braucht es, glaube ich, eine weitere Generation, damit sich das noch mehr ausdünnt und natürlich auch wie zu Hause darüber gesprochen wird. Aber in unserer Arbeit begegnet mir das nicht. Innerhalb der Selbsthilfegruppen, in denen die Frauen organisiert sind, das sind Verbünde von freiwilliger Selbstverpflichtung füreinander im Alltag auf materielle und psychologische Weise zu sorgen, auf einer ganz großen Laienebene, die aber sehr, sehr produktiv ist und sehr, sehr viel bringt, begegnet mir das auch nicht. Könnte ich nicht sagen. Gleichwohl würde ich nicht so weit gehen, was du im letzten Satz gesagt hast, Oliver, dass es nie wieder passieren kann. Also im Fragilitätsindex wird ja Ruanda nicht besonders hoch eingestuft. Ich kenne jetzt nur die Zahl von 2020, da belegte Ruanda Platz 39 von 120. Das hat ja Gründe.
Vielen Dank. Ihr habt auch in den letzten Wochen bei mehreren Veranstaltungen hier im Deutschen Bundestag Fotoausstellungen gezeigt. Ihr habt einen Fotografen, einen Berliner Fotografen unterstützt, der zwischen 2016 und 2019 über 80 ruandische Frauen und Mütter, die vergewaltigt worden waren 1994 und inzwischen 30 Jahre alte Töchter haben, hat die Mütter und Töchter miteinander fotografiert. Warum habt ihr dieses Projekt besonders für eure Arbeit auch wichtig gefunden? Warum habt ihr das unterstützt?
Wir haben das unterstützt, weil diese ruandischen Frauen ein unglaubliches Zeugnis von Widerstandskraft, Mut, Würde und Schönheit sind. Nicht im Sinne einer Marketing-Schönheit. Das ist eine leidgeprüfte, ganz tief verankerte Schönheit der Frauen, die ihr Land wieder aufgebaut haben und die damit trotz ihrer Verletzung, viele haben große, große Narben durch die Macheten, also da ist in den Kopf geschlagen, da sind die Arme verstümmelt, da ist die Hüfte gebrochen, da gibt es viele, viele Dinge, die das äußerlich auch zeigen, also nicht nur die Vergewaltigung ist diesen Frauen widerfahren, sondern deutlich mehr auch noch. Viele sind mit HIV infiziert und haben dann auch physiognomische Erscheinungen, einfach durch die jahrzehntelange Krankheit, die zeigen dennoch das Leben weitergehen kann, weil es einfach erstens immer weitergeht und weil es zweitens dann aber auch gestaltet werden kann. Und das zu zeigen, auch in unserer Welt, die nicht diese Art Probleme hat, aber wo jeder Mensch auch Probleme hat, kann ermutigend sein und auch Vorbildwirkung entwickeln. Und das wollten wir gerne zeigen.
Bei den Fotografien sind ja auch die Töchter Richter, die zu der Zeit, also 2016, 26 Jahre alt waren, Teil dieser künstlerischen Aufnahmen. Wie setzt sich diese junge Generation, die nicht mehr die Erlebnisgeneration ist, sondern die gezeugt wurde von diesen Mördern und Vergewaltigern, wie setzt sich diese junge Generation heute in diesem neuen Ruanda mit dieser furchtbaren Geschichte auseinander?
Ganz klar, es kommt drauf an. Ich habe viele Interviews geführt. Wir haben insgesamt über 100 Frauen porträtiert und nicht nur das Foto gemacht und porträtiert, sondern jeweils auch die Lebensgeschichte aufgeschrieben. Die ist auch in diesem Fotoband, der da in dem Zuge veröffentlicht wurde, hinten im Index des Buches nachlesbar. Wenn ich zwei Hauptströmungen herausstellen müsste, die sich durch die Interviews gezeigt haben, dann wären es folgende. Erstens, die Kinder, deren Mütter einen offeneren Umgang mit den Geschehnissen pflegen, die sind weniger traumatisiert als diejenigen Kinder, deren Mütter es ganz verschweigen. Das heißt, wenn die Mütter Worte gefunden haben, über das Erlebte zu sprechen, ihre Traumata auch zu erklären, also dass man beispielsweise hochaggressiv ist in der Kwibuka-Woche vom 7. bis zum 14. April, dann weiß das Kind zumindest, woran es ist. Die Mütter, die gar nicht darüber reden, die deshalb vielleicht auch gewaltsamer erzogen haben, weil sich der Hass einfach entladen musste oder der durch die Traumata wieder hervorgerufene Hass, die haben deutlich mehr unter den Traumata zu leiden. Die sind auch zumindest nach dem, was in unseren Projekten sichtbar ist, wirtschaftlich weniger erfolgreich. Also die kommen schlechter durch die Uni, die haben die schlechteren Schulabschlüsse, die fühlen sich insgesamt weniger unterstützt und sie haben eine deutliche wenigere Bindungsfähigkeit als die Erstgenannten.
Du hast den Begriff Kwibuka benutzt, das ist im ruandischen Bedeutung sich erinnern. Und wir haben im Moment eine Periode von 100 Gedenktagen, weil die Massaker rund 100 Tage auch vom 7. April 1994 bis Mitte Juli 1994 angedauert haben. In diesen 100 Tagen, wie viel Ritualität steckt dahinter und wie viel ehrliche Aufarbeitung 30 Jahre später? Kannst du das einschätzen?
Das ist schwer. Natürlich ist es viel ritualisiert, alleine deshalb, weil Versöhnung ein politisches Konzept in Ruanda ist. Da würde ich gleich gern noch was hinzufügen. Gleichwohl wird versucht, so konsequent, so öffentlich zu erinnern, auch an den 240 Gedenkstätten, die es gibt. Ich meine, das ist ein Land so groß wie Rheinland-Pfalz. 240 Gedenkstätten, man kann eigentlich keine 3000 Meter gehen, ohne dass man nicht an einer Gedenkstätte vorbeikommt. Gleichwohl sorgt das dafür, dass auch die jüngere Generation eine emotionale Verbindung dahin bekommt, Betroffenheit empfindet und ein Nie wieder entwickeln kann. Und das finde ich schon stabilisierend für das gesamte Land, aber auch wenn man den Kongo mit hinzurechnet, auch für die gesamte Region sehr, sehr wichtig. Und da kommen immer wieder Opfer auch zu Wort, also Überlebende, die sich selbst nicht als Opfer verstanden wissen möchten, die schaffen auch, dass es berührend ist. Ich habe viele dieser Geschichten gehört, die sind sehr, sehr schlimm. Das kann man sich oft nicht gar nicht ausmalen, was Menschen einander antun können. Die sind berührend und die bleiben auch berührend, auch wenn immer mehr Zeit vergeht. Das politische Konzept der Versöhnung finde ich an sich sehr richtig. Wir kommen als Menschheitsgeschlecht oder als Familie Mensch auch nicht weiter, wenn einer den anderen immer zurecht, dann haben wir immer nur Kriegszustände. Ich befürworte dieses Konzept sehr. Ich kenne auch die Kritik daran. Ich weiß auch, dass es an vielen Stellen zu oberflächlich ist und dass auch nicht gewollt ist, dass man politisch alles aufarbeitet. Also beispielsweise Vergewaltigungen waren lange nicht gut genug aufgearbeitet. Die Gachacha, das waren ja diese Gerichtshöfe in den Dörfern. Früher wurde um eine Ziege geschlichtet. Jetzt sollte über Vergewaltigung entschieden werden. Diese Dorfältesten, die waren auch viel überfordert. Aber man ist zumindest ins Reden gekommen und hat einen Dialog gestartet. Und solange Menschen miteinander reden, kann ich auch überhaupt zu einer Versöhnung kommen aus unserer Arbeit. Und da kommen aber die Frauen und auch die Töchter und auch die Söhne, denn die müssen ja, weil sie auch dieses Trauma haben, auch eine Art Vergebungsschritt gehen. Die kommen mehr dahin, dass sie vergeben als etwas Einseitiges. Also eine Versöhnung ist ja etwas Zweiseitiges und die braucht auf jeden Fall Wahrheit, Vergebung, Frieden und Gerechtigkeit. Viele dieser Frauen sind aber alleine mit ihren Wahrheiten immer noch. Zweitens haben sie Gerechtigkeit nicht erfahren. Wie soll das auch gelingen, wenn ich mit HIV infiziert bin? Dann kann mir nicht Gerechtigkeit im Sinne von Gesundheit widerfahren. Die haben auch keine Reparationszahlungen bekommen. Also auch diese Art Gerechtigkeit ist ihnen ja verwehrt geblieben. Was sie aber dann tun konnten, ist zu vergeben im Sinne von, ich gebe das ab und ich lasse das nicht länger meinen Alltag und mein Schicksal bestimmen. Das heißt, ich lasse den Hass nicht in meinem Herzen weiterwachsen wie ein Krebsgeschwür. Unser Ziel als Ora Kinderhilfe in der Arbeit ist immer, zu diesem Schritt der Vergebung zu verlangen, nicht zu diesem Schritt der Versöhnung. Ich kenne persönlich keine Geschichte, wo der Täter um Vergebung gebeten hat, auch wenn das immer gerne zitiert wird. Und dann müssen diese Frauen auch weiterleben.
Du hast Rheinland-Pfalz genannt. Mhm. Rheinland-Pfalz hat damals vor über 40 Jahren, Anfang der 80er Jahre, unter dem damaligen Ministerpräsident Bernhard Vogel, heute Ehrenpräsident der Konrad-Adenauer-Stiftung, die engsten Beziehungen zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda aufgebaut. Das war gut zehn Jahre vor dem Genozid. Wie ist deine Wahrnehmung, wie engagiert sich Deutschland seit 1994, um in Ruanda diese Versöhnungsprozesse, diesen Aufbauprozess, in das Transformationsprozess, den es in 3 Jahrzehnten jetzt gegeben hat, zu unterstützen?
Das kann ich nicht bewerten. Natürlich kenne ich einige andere Organisationen, die auch in Ruanda tätig sind. Ich denke, es kommt beides in guter Weise zusammen. Das politisch gewollte Konzept von Paul Kagame, dass man sich versöhnen soll, und die NGOs oder auch die politisch bemühten, humanitär tätigen Bestrebungen wie von Rheinland-Pfalz, das zu fördern, damit dieses Land einfach in Frieden leben kann. Ich kenne da viele gute Initiativen. Ich finde, wie erfolgreich das ist, kann man erst sehen, wenn tatsächlich ein politischer Wechsel einmal stattgefunden hat und es dann immer noch stabil ist.
Wir hatten 1994 durch diese Massaker eine erhebliche Veränderung in der Bevölkerungsstruktur. 70% waren Frauen, und irgendwie spiegelt sich das bis heute wieder auch im politischen Geschehen, weil über 60% der Abgeordneten im ruandischen Parlament sind Frauen. Da wir heute eine Frauenrechtsdiskussion auch führen, also welche Wirkung oder welche Bedeutung haben Frauen für diese Reformprozesse, Transformationsprozesse in Ruanda? Was ist deine Einschätzung? Bedeutet dieser hohe Frauenanteil in der ruandischen Politik auch etwas dafür, wie die Prozesse der Versöhnung, der Aufarbeitung ablaufen?
Ja, zum einen sind Frauen sehr, sehr geehrt in Ruanda. Sie sind ja auch quantitativ in einer gewissen Generation, die eben jetzt zwischen 40 und 60 Jahren alt ist, einfach in der Überzahl. Das muss man auch einfach sagen. Sie waren sozusagen die Trümmerfrauen, die das Land wieder aufgebaut haben, und in ihrer Doppelfunktion als gesellschaftliche Verantwortungsträgerinnen und als Mutter, die die nächste Generation hoffentlich hassfrei prägt, kommt ihnen eine bedeutende Rolle zu. Und die Versöhnungsbemühungen werden ganz viel in den Dörfern, wir sind eben mehrheitlich in Dörfern tätig, ganz viel da vorangebracht. Also die Verantwortungsträgerinnen in diesen Selbsthilfegruppen, die Runden einberufen, die Hausbesuche machen, die gucken, dass alle mit im Boot sind, die auch gucken, wer hat jetzt eine Kuh bekommen, wer braucht noch eine. Das sind Frauen. Und damit halten sie die Gesellschaft schon sehr, sehr viel zusammen.
Wir hatten heute einen Workshop zum Thema Frauenrechte, und da hast du gesagt, dass erst heute, nach 30 Jahren, vielen Frauen es überhaupt gelingt, über diese Erfahrung zu sprechen von 1994. Das heißt, wir müssen auch jetzt einen Blick in die Zukunft wagen, wenn jetzt für viele Menschen in Ruanda erst sozusagen die persönliche Auseinandersetzung beginnen kann. Wie denkst du, unterstützt die Gesellschaft diese jetzt nachholende Aufarbeitung bei vielen Menschen, die sehr individuell wirkt, aber auch gesamtgesellschaftlich natürlich? Wie unterstützt die Gesellschaft das, der Staat das? Welche Rolle spielt beispielsweise das Bildungssystem?
Das muss man spezifizieren. Die Überlebenden sprechen offen über das, was ihnen passiert ist, aber viele Vergewaltigungsopfer fangen erst jetzt an zu sprechen. Das gewinnt mehr und mehr Konsens. Das hat auch etwas damit zu tun, dass es eben öffentlicher wird. Dann traut sich die Nächste auch. Das ist auch über die Scham hinweg. Das wird politisch schon gefördert. Es verändert sich dann dahingehend in den Dörfern, als dass hoffentlich die Akzeptanz innerhalb der Dorfbevölkerung auch für diese Art Schicksale zunimmt, die Kinder dann auch weniger stigmatisiert sind und natürlich dann ihnen auch Zugänge zu einem Leben in Würde offenstehen. Also ich kann es an einem Beispiel sagen. Eine der Hauptfragen, als wir das Fotoprojekt angefangen haben, das war Anfang 2016, ich war alleine zweimal im Land, um Frauen und ihre Kinder zu überzeugen, dass sie vor die Kamera treten. Und die erste Frage war immer, kommen die Bilder auf Facebook? Nein, sie kommen nicht auf Facebook. weil Facebook ist auch in Ruanda. Und besonders die jüngere Generation wollte nicht, dass sie in den sozialen Medien zu finden sind. Gleichzeitig haben aber ihre Mütter angefangen dann zu diskutieren und zu sagen, ist doch gut, dass es auf Facebook ist. Not to deny the genocide, also den nicht zu leugnen, ist denen halt ein großes Anliegen. Die verstehen sich auch selbst als lebendige Mahnmale. Und etwas dazwischen sozusagen, die Persönlichkeitsrechte zu wahren, das Schicksal nicht zu verleugnen und dann nicht mehr stigmatisiert zu werden, das ist das große Spannungsfeld, in dem wir uns noch befinden. Und ich weiß nicht, ob Politik da immer so Antworten geben kann oder doch von Mensch zu Mensch.
Das war fast schon ein Schlusswort, aber ich würde trotzdem nochmal genau darauf ansprechen. Was denkst du, könnte die deutsche Gesellschaft, die ja auch sehr viel Erfahrung hat mit Aufarbeitung, Erinnerungsarbeit, die eine sehr lebendige Zivilgesellschaft auch in diesem Bereich aufgebaut und entwickelt hat, wie könnten wir auch mit zivilgesellschaftlichen Kräften Ruanda eventuell zur Seite stehen?
Man kann gerne ein Patenkind bei Ora Kinderhilfe übernehmen. Man kann gerne ins Land reisen und sich einfach zeigen. Da leben noch frei lebende Gorillas. Die sind sehr beliebt anzusehen. VW ist nach Ruanda gegangen. Der Impfstoff gegen Corona wird produziert. Also wir tun schon sehr, sehr vieles. Aber das, wir hatten jetzt ja auch ruandische Gäste in der Kwibuka-Woche. Das, was ihnen am meisten bedeutet, ist, wenn wir den Genozid gegen die Tutsi und gemäßigte Hutu anerkennen und dass unsere Verantwortung nicht mehr kleinreden. Weil das ist auch einfach passiert durch Rassismus und Kolonialismus. Das können wir nicht leugnen. Das heißt nicht, dass wir ewig uns in Staub und Asche gehen müssen. Aber wir können einmal sagen, so ähnlich wie dann ja auch in Namibia, ja, es war unser Fehler und es tut uns leid. Und diese Anerkennung des Leids, darin steckt ja Zukunft und Hoffnung, weil dann muss ich nicht mehr um mein Daseinsrecht kämpfen, weil es mir eben auch nicht mehr abgesprochen wird, was mir widerfahren ist. Das können wir alle tun.
Liebe Kam, ganz, ganz herzlichen Dank, du uns über dieses sehr, sehr schwierige Kapitel der Geschichte Ruandas mit uns gesprochen hast. Vielen Dank.
Danke für die Möglichkeit.
Die politische Meinung. Neutral. Geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.